NDR Info. Norddeutschland.
Mit Achim Gutzeit aus dem Studio von NDR Info in Hamburg. Guten Tag. Hamburg ist Deutschlands Blitzerhauptstadt. Im vergangenen Jahr hat die Stadt knapp 47 Millionen Euro Bußgelder wegen zu schnellen Fahrens eingenommen. Das ist laut der Hamburger Innenbehörde ein Plus von 3 Millionen Euro im Vergleich zu 2023. Und bereits damals war Hamburg bundesweiter Bußgeldrekordhalter. Ob es hier ausschließlich um Verkehrssicherheit geht, darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit Christian Hief, Pressesprecher ADAC Hansa, und habe ihn gefragt, warum sind die Blitzereinnahmen in Hamburg im Vergleich zu anderen Städten überhaupt so hoch?
Nicht seit 9 Pflichtspielen ohne Sieg.
Naja, ganz einfach, weil wir hier in Hamburg besonders flächendeckend kontrollieren und auch in letzter Zeit stark aufgerüstet haben. Das heißt, viele neue mobile Anhänger angeschafft haben, die eben dann auch flächendeckend eine Verkehrsüberwachung machen können und die dann nicht nur an gewissen Tageszeiten blitzen, sondern einfach auch dann 2 Wochen lang an der gleichen Stelle morgens wie auch nachts blitzen.
Gibt es denn Fakten dazu, ob die hohe Kontrolldichte ein Mehr an Verkehrssicherheit bringt?
Also man muss schon sagen, natürlich, Geschwindigkeitsüberwachung gehört mit dazu, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Das Geschwindigkeitsniveau wird nicht sofort, aber natürlich dann auf die Dauer gesenkt, weil einfach ja ein größerer Kontrolldruck da ist. Aber eine direkte Verbindung zwischen Unfallzahlen und Verkehrsüberwachung, das funktioniert nicht. Also nur ein Beispiel, wir hatten im letzten Jahr so viele Verkehrstote wie schon lange nicht mehr zu beklagen hier in Hamburg, obwohl die Einnahmen halt auf Rekordniveau waren, obwohl so viel kontrolliert worden wie noch nie. Das heißt, eine direkte Verbindung gibt es nicht, aber Verkehrsüberwachung muss sein, Geschwindigkeitsüberwachung muss sein, damit eben die Leute sich einigermaßen an die Regeln auch halten.
Einer der bekanntesten fest installierten Blitzer in Hamburg, der steht ja an den Elbbrücken. Und da war über Jahre Tempo 60 erlaubt, dann wurde auf 50 reduziert. Und das Ergebnis war, dass die Autofahrer da reihenweise in die Radarfalle gefahren sind. Entlang diesem und anderen Beispielen verläuft ja schon lange die Diskussion, ob das nicht eigentlich Geldschneiderei auf Kosten der Autofahrer ist. Wie sehen Sie das?
Das ist natürlich ein ganz großer Kritikpunkt und wir hatten auch massivste Beschwerden gehabt von unseren Mitgliedern, gerade eben als nämlich die Reduktion von 60 auf 50 kam und dann auf einmal in der Amsingstraße die Einnahmen um das Achtfache gestiegen sind, weil einfach die Leute es nicht wussten, nicht mal mit Vorsatz reingefahren sind, sondern einfach, weil sie es nicht wussten, nicht mitbekommen haben, dass jetzt andere Regeln gelten. Und ein zweiter Punkt war auch, vor kurzem wurde auf den Elbbrücken statt auswärts geblitzt. Das heißt, kurz vor dem Autobahn, ein paar hundert Meter vorher, wurde nochmal geblitzt, wo die meisten schon anfangen zu beschleunigen. Da ist kein Radverkehr, sind keine Fußgänger, war es dreispurig, ohne Baustelle damals. Und da muss man sich halt schon wirklich fragen, ja, was sollte jetzt der Sinn dieser Maßnahme sein? Verkehrssicherheit kann es sicherlich nicht gewesen sein.
Was ist es dann? Ist es nicht doch auch zumindest ein Teilaspekt, dass es hier um eine profitable Einnahmequelle geht?
Es ist eine profitable Einnahmequelle, das ist ganz klar. Und man muss sich einfach mal so vorstellen, ich meine, der Autofahrer kann es ja eigentlich ja selbst irgendwie bestimmen, wie viele Einnahmen da generiert werden. Aber stellen wir uns nur einmal vor, in einem idealen Land, jeder hält sich an die Regeln und wir hätten im nächsten Jahr null Einnahmen durch Verkehrsüberwachung. Da würden 47 Millionen dann eben halt auch fehlen im Staatssäckel. Und ich glaube schon, das würde nicht nur Freude bereiten bei der Politik.
Die Stadt rüstet auf, die Autofahrer rüsten auf. Es gibt wohl immer mehr Menschen, die sich diese sogenannten Radarwarner zulegen, die quasi per Schwarmintelligenz vor Blitzern warnen. Bringt das was und ist das überhaupt legal?
Also ob es was bringt, muss jeder für sich selbst entscheiden. Auf jeden Fall geht er ein sehr hohes Risiko ein, weil wenn er nämlich erwischt wird, ja, dann kostet das einen Punkt und 75 Euro. Das ist dann schon mehr als eine leichte Verkehrsüberschreitung. Also deswegen Finger eigentlich davon weg. Und wenn es ein Gerät ist, das wirklich nur dafür da ist, vor Blitzern zu warnen, dann kann es sogar eingezogen werden und vernichtet werden. Und noch zur Erinnerung, vor kurzem gab es auch ein Urteil, da hat der Beifahrer diese App hat laufen lassen und trotzdem wurde es dann einfach dann als Straftatbestand gewertet, weil der Fahrer dafür profitiert hat. Also deswegen, es ist ein noch höheres Risiko, diese Dinger zu benutzen, weil wenn man erwischt wird, dann wird es wirklich bitter.
Rekordeinnahmen durch Geschwindigkeitskontrollen in Hamburg, das war Christian Hief vom ADAC. Moin Vorpommern. Unter diesem Motto präsentiert sich heute die Region auf der Grünen Woche in Berlin. Immer am ersten Sonnabend auf der Messe ist Ländertag in der MV-Halle. In diesem Jahr werben die beiden Landkreise Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald für sich und das gemeinsam. Unsere Reporterin in Berlin, Franziska Drewes, war dort.
Zwergkiefern Topf an Topf stehen in einem Holzregal. Florian Wolf betreibt die Baumschule Rügen in Gings. Der junge Baumschulgärtner ist das erste Mal auf der Grünen Woche.
Ziel ist natürlich, dass wir Kontakte knüpfen. Urlauber, die im Sommer nach Rügen kommen, kommen zu uns in die Baumschule. Oder auch andere Menschen, die aus MV zur Grünen Woche gereist sind, aus anderen Teilen von MV, möchten gern sich den Garten gestalten und die Pflanzen dann auch bei uns kaufen.
Und so ist auch die Zwergkiefer ein Baum von der Insel Rügen, der hier auf der Messe gern mitgenommen wird. Noch ist die Pflanze etwa 10 cm groß.
Wir haben als Ausstellungspflanze eine riesige 25-jährige Kiefer in Schirmform. Also muss man sich vorstellen wie so ein Sonnenschirm im Sommer, wo man hier auch drunter sitzen kann auf der Grünen Woche. Sehr idyllisch, um auch mal bei dem Messelärm so ein bisschen runterzukommen.
Ein riesiges blaues Seepferdchen lässt sich mit Besuchern fotografieren am Stand von Hiddensee. Es ist Hiddi, das Maskottchen der Insel. Daneben steht Vanessa Marx, Kurdirektorin der Gemeinde Seebadinsel Hiddensee. In Berlin können Kinder auf Schatzsuche gehen.
Wir machen das jedes Jahr auch bei uns auf der Insel, dass wir auf der ganzen eine Insel Buchstaben verteilen und die Kinder diese suchen müssen, damit sie die Ortschaften kennenlernen. Und genau so machen wir das auch hier in der MV-Halle. Überall sind Buchstaben versteckt und die Kinder sollen die Buchstaben suchen und sollen einen Bezug zur MV kriegen und finden dann ganz zum Schluss hoffentlich den großen Ostseeschatz.
Das ist eine Schatztruhe mit Überraschungen gefüllt. Vanessa Marx möchte so in Berlin für Hiddensee als Urlaubsregion werben. Hungrige Gäste versucht Robert Kriewitz anzulocken. Der Fleischermeister präsentiert deftiges Fleisch- und Wurstspezialitäten aus Ueckermünde und Traditionshandwerk.
Na eben, weil das Handwerk ja mittlerweile am Aussterben ist und das schon jahrelang, versuchen wir natürlich die Flagge hochzuhalten und zu sagen, komm zu uns, wir bilden aus und wir können jederzeit Nachwuchs gebrauchen. Und das Ziel ist, den Mittelstand, die Kleinbetriebe mit untereinander zu unterstützen und eben uns auch weiter voranzubringen.
Viele Besucher lassen es sich gut gehen in der MV-Halle.
Wurst von Schabrode.
Kleine Zwischbrötchen haben wir gegessen.
War sehr lecker.
Und wie Tradition in Mecklenburg-Vorpommern.
Ja, wir haben schon Sanddornlikör probiert. Nicht ganz so süß, wie man sonst denkt. Also war richtig gut.
Der Ländertag mit der Region Vorpommern im Fokus geht noch bis 18 Uhr.
Nach einem Urteil des Bundessozialgerichts müssen die Musikschulen im Land den Großteil ihrer bislang selbstständig arbeitenden Dozenten und Dozentinnen für deutlich mehr Geld fest anstellen. Seitdem ist die Musikschullandschaft in Aufruhr und in Bewegung. Wie sehr, zeigt sich in Itzehoe im Kreis Steinburg, wo mit dem privaten Kulturhof eine der größten Musikschulen im Land auf der Kippe steht. NDR-Reporter Marian Schäfer hat den Kulturhof und den Menschen besucht, der die Schule mit seiner Familie seit mehr als 30 Jahren aufgebaut hat.
So hat hier schon manche Musikkarriere angefangen. Am Kulturhof in Itzehoe, einer privaten Musikschule mit mehr als 800 Schülerinnen und Schülern. 20 Unterrichtsräume gibt es in dem ehemaligen Bauernhof. Ein Teil davon im alten Schweinestall, erkennbar an den gewölbten Kappendecken. Sören Zanner hat das baufällige Gebäude in den 90ern jahrelang saniert und viel selbst gemacht. Die Eichendielen für den Konzertsaal auf dem ehemaligen Heuboden holte er aus einer englischen Kaserne. Die große Holztür zum Saal gehörte zu einem alten Gutshof und stand jahrzehntelang bei einem Antiquitätenhändler.
Als Pianist hat man das Mauern gelernt, Wände verputzen gelernt, Fußboden legen gelernt und so weiter. Und insofern kann man sagen, man hatte hier jeden Stein in der Hand.
Eigentlich liebt der 58-Jährige aber die Musik, spielt selber gerne. Sören Zanner wollte einen Ort für möglichst viele Menschen, die genauso empfinden wie er.
Die sich austauschen, die miteinander musizieren, die miteinander sprechen, die sich kulturell interessiert sind, die auch interessiert sind, dass ihre Kinder an die Musik, an Theater, an Malerei herangeführt werden.
Der Kulturhof ist über die Jahre zu diesem Ort geworden. Eine anerkannte Institution über Itzehoe und den Kreis Steinburg hinaus, steht aber seit dem vergangenen Jahr vor dem Aus. Durch ein Urteil des Bundessozialgerichts wurden die rund 40 Honorarlehrkräfte quasi zu Scheinselbstständigen. Sie rechtssicher zu beschäftigen, das geht seitdem in vielen Fällen fast nur noch mit einer Festanstellung. Und zwar an allen Musikschulen im Land, auch am Kulturhof. 1,2 Millionen Euro, rechnet Sören Zanner vor, würde ihn das kosten. Für ihn das Ende.
Das ist natürlich auch erstmal ein Gefühl, dass man machtlos ist, weil das nicht in der eigenen Hand liegt.
Der Kulturhof hat laut Zanner noch nie öffentliche Zuschüsse erhalten. Seinen Betrieb finanzierte er rein aus Unterrichtsentgelten. Das kann jetzt nicht so bleiben. Und wenn alles läuft wie geplant, schlüpft der Kulturhof im Mai wohl unter das Dach der deutlich kleineren öffentlichen Musikschule Glückstadt. Die Hoffnung ist, dann leichter von Landesmitteln zu profitieren, die ab dem kommenden Jahr das neue Musikschulfördergesetz verspricht. Für Rainer Engelmann vom Landesverband der Musikschulen wäre das auch ein positives Signal in schwierigen Zeiten.
Dass es eben nicht nur zur Zersetzungserscheinung kommt, sondern dass es auch dort, wenn verantwortungsvoll agiert wird, Möglichkeiten gibt, wo sich Partnerinnen und Partner zusammentun können, um Strukturen zu stabilisieren, auszubauen, indem sie ihre Stärken zusammenbringen.
Sören Zanner wäre dann Zweigstellenleiter, ein Angestellter wider Willen, der darin durchaus auch eine Art Verstaatlichung des Musikschulbetriebs sieht.
Also ich denke, es werden in Deutschland keine privaten Musikschulen weitermachen können. Und das finde ich für unser Bildungssystem eine unglückliche Entwicklung. Aber das ist so gewollt.
Sören Zanner ist aber vor allem wichtig, dass Kinder, Jugendliche und Erwachsene auch zukünftig einen Ort haben, wo sie mit Leidenschaft Musik machen können. Und so wie es aussieht, könnte der Kulturhof das weiterhin sein.
Und das war der Überblick aus dem Norden mit Achim Gutzeit aus dem Studio von NDR Info in Hamburg.